Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anime Buster mit Matze.
Servus.
Und mir, der kränklichen Miki.
Je.
Ja, direkt vor zwei Tagen, als wir noch Anime Slam aufgenommen haben, hat sich eine Erkältung während dieser Aufnahme entwickelt und jetzt sitze ich hier und bin nicht allzu fit, aber ich versuche dennoch, euch jetzt die Themen aus der Anime-Welt diese Woche vorzutragen. Wir haben ein paar neue Anime-Ankündigungen, nicht allzu viele, ein paar neue Trailer. Wir haben leider zu viele Todesmeldungen, über die wir diese Woche reden müssen und ein bisschen Mist, der sich bei Crunchyroll mal wieder abspielt. Das und noch vieles mehr.
Meine Güte, wie kommt denn das, dass du jetzt krank bist? War das das Thema? Liegt das daran, dass wir über Isekai geredet haben?
Ich glaube, ja, Isekai haben mich krank gemacht.
Hm.
Okay, wir kommen nach Deutschland. Mehr oder weniger. Wir kommen nämlich eigentlich nach Österreich. Die eine deutschsprachige News, die ich diese Woche habe, ist, dass sich mehrere Manga-Kleinverlage zusammengeschlossen haben, um einen Manga-Pop-Up-Store in Wien zu eröffnen, in Zusammenarbeit mit der Thalia W3-Filiale.
Hm.
Am Freitag, den 3. April und Samstag, den 4. April. Dort kann man dann exklusive Goodies kaufen und natürlich Manga. Und es wird ein paar Workshops und sowas geben und Live-Vorlesungen. Das Ganze ist ein Zusammenschluss von Animachcon, B-Love Manga, Catmint, Dokiko, Pixelite Novels, Tiny Task und Yomeru. Und wird halt an diesem einen Osterwochenende am 3. und 4. April in Wien stattfinden.
Jo, das kommt bei mir bestimmt auch auf die Monatsvorschau.
Ja, das ist doch schön. Kommen wir schon zu den neuen Anime-Ankündigungen. Und wo wir es eben mit Isekai hatten, ist der nächste Titel, der mich krank machen kann. Und zwar Reincarnation in the Game World Dankatsu. Game Addict plays Encouragement for Job Hunting in Dungeons from a New Game.
Oh, nee.
Ist eine Light Novel, die einen TV-Anime bekommen soll. Mehr Infos haben wir hierzu auch noch nicht. Das Ganze ist bisher nur angekündigt. Und in der Light Novel geht es eben um einen Protagonisten, der spielt ein Spiel namens Dankatsu. Und das spielt er richtig krass.
Du, ich finde das schrecklich, dass das Spiel auch so einen Light Novel-Namen hat, ja? Encouragement for Job Hunting in Dungeons.
Ja.
Abgekürzt Dankatsu. Geht mir weg, ja? Haut ab.
Das hat er auf jeden Fall für 8000 Stunden gespielt und auf einmal verliert er aber seinen Save und stirbt aus Schock deswegen. Und wacht dann auf, reinkarniert in die Spielwelt von Dankatsu.
Okay.
Dann haben wir noch So What's Wrong with Getting Reborn as a Goblin? Ein Manga von den Paar Nasuna Miki und Tsukasa Araki. Und Nasuna Miki ist auch Autor von My Unique Skills Make Me OP Even at Level 1. I'm a Noble on the Brink of Ruin, so I might as well try Mastering Magic. Noble Reincarnation, Born Blessed, while Obtained Ultimate Power. Alles Sachen, die auch schon Anime-Adaptionen bekommen haben.
Mann, ey, ich weiß, du musst das alles vorlesen, aber es fühlt sich an, als würdest du die Länge vom Podcast einfach auspolstern wollen.
Und So What's Wrong with Getting Reborn as a Goblin ist das nächste von Nasuna Miki, was eine Anime-Adaption bekommt. Und hier haben wir auch schon ein paar Infos, und zwar, dass es Regie für Ryuta Kawahara ist, ein Regiedebüt für eine ganze Serie, hat aber vorher unter dem Studio Baka, die hier auch die Produktion übernehmen und das erste Mal die Produktion für eine ganze Serie übernehmen, hat aber schon einzelne Episoden gemacht unter Baka bei Overlord oder Dragon Ball Daima. Und ja, hier Salaryman, typischer Office Worker, der ein Kind davor rettet, von einem Auto überfahren zu werden, stirbt und eben einer Fantasy-Welt als Goblin reinkarniert wird. Mhm. Nur halt mit krassen Fähigkeiten, die ihn zu einem krassen Goblin machen, aber
das ist. Und der ist ein blauer Goblin. Das ist das Einzige, was einem so wirklich auffällt, was anders ist.
Die Goblins sind hier blau und haben sehr lange Arme.
Ja.
Ja. Ich meine, ich mag tatsächlich das Charakterdesign vom Protagonisten irgendwie. Das erinnert mich so ein bisschen an Dr. Slump.
Ja. Ach Gott, aber man kann echt nicht wissen, ob das was taugt. Wie bei all dem Fantasy-Trash.
Ja. Dann haben wir Junket Bank. Das ist ein Manga, der eine TV-Anime-Adaption bekommen soll, die auch schon im Oktober diesen Jahres startet. Regie geführt von Seiichi Kishi, Regisseur von zahlreichen tollen Anime wie Assassination Classroom oder auch Classroom of the Elite oder die Danganronpa-Anime.
Hm.
Oder die Persona 3 Anime-Filme. Nee, da war er Supervisor, aber Persona 4 hat er Regie geführt, die Anime-Adaption. Bei Anime-Studio Q, die auch noch relativ neu sind und in der aktuellen, noch ist von denen noch nichts gelaufen. In der nächsten Saison läuft dann, glaube ich, Kill Blue, was sie machen. Und im Sommer sollte dann dieser Dodgeball-Anime laufen. Und die Musik macht Haku Iwasaki, also der Composer für auch viele tolle Sachen wie Bungo Stray Dogs, Sketchman Crowds, Regular Magic High School, Noragami, Soul Eater.
Okay, das ist also ein bekanntes Team. Die Story ist irgendwie so ein bisschen Kaiji-mäßig, ne?
Ja.
Obwohl ein bisschen Kaiji mit Zynismus, ne? Ein Bankangestellter. Und seine eigene Bank hat eine große Spielhölle unten drunter. Und dann wird er auf einmal süchtig nach Glücksspiel.
Ja, ist ein komisches Setting. Eine Welt, in der Banken auch gleichzeitig Glücksspielhallen sind.
Hm.
Ja, werden wir mal sehen, was dabei rauskommt. Dann halt im Oktober, wie gesagt. Wir haben noch Multi-Mind Mayhem, Isekai Tensei Sudoku. Das ist eine Light Novel-Reihe, die einen TV-Anime bekommen soll. Da haben wir auch noch keine großen Infos dazu. Es gibt nur einen Poster mit dem Protagonisten. Das Gimmick ist ja eigentlich auch ganz nett. So, wir haben einen Protagonisten, der namens Bart, der Sohn eines Nobelmanns ist in einer Fantasy-Welt. Und zwei weitere Seelen haben sich in ihn hinein reinkarniert, aber er ist immer noch in Kontrolle über sich selbst. Und das ist halt ein alter Samurai und ein normaler japanischer Schuljunge, der auch ein Otaku ist. Und die stecken jetzt beide auch in seinem Kopf drin.
Okay, also muss der Hauptcharakter dann die ganze Zeit so eine Rakugo-Vorstellung von sich geben, ne? Und ab und zu mal bricht ein Charakter raus und muss kommentieren. Ja, das könnte ganz lustig sein.
Ja, wie genau das System dahinter funktioniert, weiß ich jetzt auch nicht. Ob die Kontrolle über ihn ergreifen können oder ob er die ganze Zeit einfach nur mit denen diskutiert in seinem Mind Palace. Dann haben wir noch Mr. War. Hier ist Mr. War. Das ist ein Web-Manga, der bei Minto Studio und produziert wird. Und da geht es um George, der ein Special-Soldat, Super Force, irgendwas ist, namens Mr. War mit den krassesten Stärken. Und stirbt aber natürlich, wird durch den Hinterhalt gekillt und reinkarniert als ein Sklave in einer Fantasy-Welt.
Ja.
Und das bekommt jetzt einen Kurzanime. Dieser Kurzanime wird produziert bei Weaven, auch eines der Produktionsstudios, die an dem Manga arbeiten. Unter der Regie von Ryusuke Aoki, hat vorher ein paar Kurzserien Regie geführt, wie Catman oder Pite Kanto sehe ich hier noch, sind alles irgendwelche so 1-2 Minuten Sachen, die es auf YouTube gibt.
Also ich sollte mir keine Hoffnung machen bei sowas. Wir wissen alle, wie ungefähr das ausläuft, ne? Aber trotzdem ist es nicht uninteressant. Es könnte ja sein, dass diesmal es ein Isekai ist, wo die Sklaverei tatsächlich was Schlechtes ist, ne?
Mal sehen, ja. Oder er wird selber einfach zum Sklavenhelder.
Oh Mann. Auf jeden Fall ist er versuchen sie es ein kleines bisschen nachvollziehbarer zu machen, weißt du? Er ist kompetent, bevor er gestorben ist. Er ist nicht einfach so irgendein moderner Alltagsmensch, der nur der große Meister ist, weil in der Fantasy-Welt alle dumm sind im Vergleich zu modernen Alltagsmenschen.
Ja, das stimmt. Und dann, kurz nach unserer letzten Anime-Buster-Aufnahme, gab es einen Report in der Variety, dass Tomorrow Studios, das Studio, was die Live-Action-Adaption von One Piece und Cowboy Bebop produziert hat, gerade dabei ist, mit der Produzentin Marty Edelstein, oder dem Produzenten, weiß ich jetzt gerade gar nicht, eine Live-Action-Adaption von Samurai Champloo zu machen.
Yo, weiß ich nicht so ganz. Also wenn ich ein Live-Action von Samurai Champloo hätte, hätte ich gern lieber was Original-Japanisches, weil den traue ich dann halt die Samurai-Historienrahmen zu, ne?
Aber ich meine, Cowboy Bebop ist halt auch so, nicht Cowboy Bebop, Samurai Champloo ist halt auch so ein Ding, wo ich schon denke, dass gerade dieser Mischmasch aus Hip-Hop und ist es Anime und halt gerade, dass es in Form Anime, im Medium Anime so entstanden ist, schon eine gewisse Rolle spielt. Und ich es jetzt nicht komplett unlogisch finde oder unmöglich finde, das in Live-Action umzusetzen, weil es ist jetzt nicht so, als ob groß Fantastisches passiert in der Anime-Serie tatsächlich. Was eine große Abstraktionsebene bräuchte. Aber ist jetzt auch nichts unbedingt, wo ich sage, nee, also brauche ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht.
Ganz ehrlich, wenn das irgendeine japanische Produktion wäre und sie würden dann einfach jetzt das modernisieren, beziehungsweise werden es einfach neu machen und eine Menge japanische Hip-Hop-Singer anschleppen dafür, dann würde ich sagen, cool, ja, würde ich sehen. Aber ich weiß nicht. Bin ich mir nicht so ganz sicher. Ich meine, ich mag die One Piece Realverfilmung ganz gerne, aber sie ist halt auch nur, nett.
Ja, und Cowboy Bebop hatten wir vorher schon einen riesigen Flop.
Ja. Yeah.
Und also die Produktion ist wohl jetzt gerade noch in frühen Entwicklungsphase. Es gibt noch kein Netzwerk, was das dann produziert und ausstrahlt. Die Idee ist noch irgendeinen Musiker ranzuholen, der von Anfang an den Ton der Serie mitentwickeln soll, weil das ja immerhin eine große Rolle spielt bei Samurai Champloo. Becky Clemens, die Executive Producerin auch von One Piece und Cowboy Bebop, meint, ey, Cowboy Bebop ist zwar gefloppt, aber Leute, keine Sorge, mit Samurai Champloo machen wir diesmal alles richtig. Jetzt ist auch Shinichiro Watanabe stärker involviert.
Oh, also, Leute, vorsichtig, ja? Die Generation, die damit aufgewachsen ist, auf Adult Swim oder so, die ist bereit, mit den Mistgabeln zu kommen, wenn ihr da Müll baut.
Mal sehen, ob es überhaupt was wird. So, wir haben ein paar Updates, unter anderem den ersten Trailer zur zweiten Staffel von Aoashi. Der verrät uns, dass es dann in der Herbstsaison in den Start geht. Und wir wissen jetzt auch, wer Regie führt. Es gab ja von Anfang an die Ankündigung, dass die Produktion nicht mehr bei Production IG stattfindet, sondern bei TMS Entertainment. Und jetzt führt eben Kazuki Yokoyama Regie, ist auch wieder ein Regiedebüt, hat vorher einzelne Serien einzelnen Episoden bei ein paar Serien Regie geführt und storyboardet, wie unter anderem Moriarty the Patriot oder Nier Automata. Und der Trailer sieht aber ganz solide aus. Also ich bin da erstmal nicht abgeneigt tatsächlich. Aoashi war eine sehr tolle Serie. Also ich mag die erste Staffel tatsächlich sehr gerne. Und wenn ich mir hier auch die Bilder angucke von der zweiten Staffel, es sieht nicht groß anders aus im Character Design, aber es ist auch schon eine Weile her, dass ich die erste Staffel gesehen habe. Und sie spielen auch tatsächlich Fußball. Es ist keine Standbildshow wie bei Blue Lock. Also ja. Mal sehen, letzten Endes wird viel auf die Regie und Storyboards ankommen und das Pacing der einzelnen Spiele. Das war etwas, was Aoashi sehr gut gemacht hat in der ersten Staffel. Das waren alles, die Spiele waren immer sehr spannend zu verfolgen. Und mal gucken, ob die zweite Staffel das dann auch hinkriegt.
Das ist auf jeden Fall ein Trailer für die Leute, die erste Staffel gesehen haben. Weil das ist nur Spieler, 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 Spieler. Ich kenne den alles nicht. Und dann Tor, 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 Tor. Ich weiß gar nicht, was passiert. Und ja.
Ich meine, was viel mehr passiert beim Fußball außer Tore?
Fouls. Ach, Drama. Gelbe Karten.
Dann, wir haben einen ersten Trailer für Within the Villainous. der uns bekannt gibt, dass die Serie 2027 rauskommen soll, wird im TV, wird im japanischen Fernsehen laufen, wird bei Studio Roll 2 gemacht, die ja jetzt auch gerade an I Want to Love You Till You're Dying Day arbeiten, unter der Regie von Yoshihisa Ie, da auch wieder Regiedebüt, auch wieder zahlreiche Episoden bei ein paar Serien gemacht, wie Doradada oder Princess Connect Redive. Und dieser Trailer sieht erstmal eigentlich ziemlich gut aus, finde ich.
Ja, sieht nach 0815 Otome Isekai aus, aber viel besser gemacht als die meisten.
Ja, ja. Also hat einen schönen Artstyle, gibt schon ein paar sehr gut gemachte Szenen da drin. Ich finde eigentlich, also tatsächlich finde ich ja auch die eigentliche Prämisse dahinter gar nicht mal so uninteressant, dass halt zwei Leute ins gleiche Otome-Game geisekai werden, halt einer als Villainess, einer als die Protagonistin und die beide wissen das unabhängig voneinander nicht. Und die Protagonistin ruiniert halt das Leben der Villainess komplett so sehr, dass diejenige, die als die Villainess geisekai wurde, so einen krassen Schock hat, dass sie quasi ohnmächtig wird und die eigentliche Villainess, die zurückkehrt in ihren Körper.
Okay.
Ja, Miyuki Sawashiro spricht diese Villainess, die Protagonistin. Also bin ich auch schon mal direkt dabei bei ihrer schönen Stimme. Wenn sie dann jetzt, also wenn das jetzt also zu einem schönen Rachedrama wird, wo sie dann komplett versucht, das Leben der Protagonistin zu ruinieren, bin ich dabei. Dann, oh mein Gott, das ist hier in der falschen Kategorie gelandet. Ich habe mich schon gewundert, wo es ist. Das habe ich irgendwie übersehen beim Sortieren der Dokumente.
Oh ja, passt schon, warte.
The Dangerous in My Heart kriegt eine dritte Staffel, Matze.
Sehr gut.
Ja, ich hatte es ja schon gesagt, als wir vor kurzem darüber geredet hatten, dass die, dass der Manga zu Ende gegangen ist, dass ich denke, dass das ein guter Punkt ist, um das anzukündigen. Und ist jetzt passiert.
Very, very nice.
Ja, wir haben jetzt noch keine großen Infos dazu. 2027 soll die rauskommen. Wird ja dann sicherlich dann den Manga den Manga komplett adaptieren, gehe ich mal von aus. Freue ich mich.
Wunderbar. Ich meine, man kann sagen, dass man den wichtigsten Teil der Geschichte ja schon hat als Anime. Aber trotzdem, ne, wir wollen trotzdem noch den Rest haben. Natürlich, sofort, ja. Jetzt gleich.
Dann, wir haben den ersten Trailer für den neuen Battle Spirits Anime, der jetzt, nachdem Bandai Namco die Serie sehr lange nur im Web rausgebracht hat, mal wieder ins japanische Fernsehen landet, und zwar Battle Spirits Re Sekai no Ku. Und ist irgendwie ein weirdes Ding. Also bei Battle Spirits ist halt irgendwie so ein Kartenspiel ursprünglich, ne, wo dann, ich glaube, Perlen oder Münzen oder irgendwie sowas, dann als Insekten und Vögel und irgendwie kleinere Tiere, aber in groß erweckt werden. Und die Serien, die es bisher dazu gab, und es gab sehr viele, haben eigentlich alle so, waren so typisch Yu-Gi-Oh!-Style eigentlich, dass sie in unserer Zeit stattgefunden haben.
Ja.
Und, okay, Yu-Gi-Oh! Ist auch des Öfteren in der Zukunft, aber halt, ne, in so, ich glaube, die meisten wissen, was ich meine. Es hat schon in einer nachvollziehbaren Zeit gespielt, wo die Leute halt einfach dieses Spiel so drin spielen. Und jetzt hier bei dieser neuen Battle Spirits Serie spielt das Ganze anscheinend in Edo-Japan.
Ja.
Und es ist halt eine komplett neue Kontinuität, also eine Story, wo man die vorherigen Sachen nicht irgendwie geschaut haben braucht.
So, wie Der Trailer sieht komisch aus, muss ich sagen. Also es ist irgendwie zwei Hälften. Einmal sieht es aus wie so eine sehr shonenmäßige Samurai-Geschichte mit Charakteren, die ja absichtlich auf cool designt sind. Und dann auf einmal die zweite Hälfte sind alles Computeranimationen mit so quietschbunten kleinen Tierchen, die sich Pokémon-mäßig bekämpfen. Was?
Ja.
Was?
Ich weiß auch nicht, was hier passiert. Ich meine, es sieht irgendwie, also gerade die erste Hälfte halt, die handgezeichneten Sachen, das sieht alles ziemlich gut aus. Das CGI ist dann halt eher so, okay. Sieht halt aus wie so Spielautomaten-CGI.
Ja.
Ich finde, die Charakterdesigns sind auch nicht schlecht. Wird gemacht bei Bandai Namco Pictures unter der Regie von Masashi Kudo. Hat zuletzt den Terminator-Anime, Terminator Zero, Regie geführt. Ja. Und anscheinend auch die Character Designs gemacht für die Serie. Weil er ist auch Anime Character Designer, hat die Character Designs für die Bleach Anime Adaption gemacht.
Okay.
Ja. Also ich meine, sieht jetzt nicht uninteressant aus. Ich denke, es ist was in unserer westlichen Anime-Kulturwelt so ziemlich untergehen wird, wenn es rauskommt. Aber wenn das irgendwo lizenziert wird, würde ich schon mal reingucken.
Hajo, hajo.
Ja, soll im Herbst dann laufen. Dann, The Detective is Already Dead, Staffel 2 ist verschoben worden. Wegen Produktionsproblemen, sagen sie. Und Produktionsproblemen kennen wir schon aus der ersten Staffel.
Ja. Die gefürchteten Produktionsprobleme sind überall.
Ja, die Serie sollte ursprünglich im Sommer laufen diesen Jahres, wird jetzt auf Oktober verschoben. Die erste Staffel kam Juli 2022, hatte damals eine erste Episode, die alle begeistert hat, und danach ist die Serie komplett auseinandergefallen.
Ja.
Ja. Ich meine, Engi hat jetzt auch noch, die müssen jetzt ihr Studio noch umziehen dieses Jahr. Das kommt bestimmt auch noch irgendwie in den Weg. Da reden wir später noch drüber. Aber ist jetzt auch schon mal nicht unbedingt, wenn man sich an die erste Staffel erinnert und wie die Serie da auseinandergefallen ist, ist es kein unbedingt erstes gutes Zeichen.
Ach ja, kann aber irgendwie, muss nichts heißen. Heutzutage erwischt es sehr viele.
Ja. Nicht erwischt hat es Demon Slayer Infinity Castle, bisher nicht. Bisher hat es das nicht aus dem Kino geschoben, aus dem Japanischen.
Nee.
Und jetzt wird's passieren. Infinity Castle lief jetzt tatsächlich dann fast 9 Monate, ist im Juli letzten Jahres gestartet. Und jetzt am 9. April sind dann die letzten Vorführungen. Es gibt jetzt nochmal große finale Screenings, wo man auch hier so Dankeskarten dann auch bekommt, so Special Illustration Cards, die man dann bekommt, wenn man ins Kino geht. Und es wird auch Screenings geben, wo man dann bei laut schreien und anfeuern darf, die Figuren. Also jetzt nochmal ganz großes Ding. Erst im Februar diesen Jahres gab es auch eine neue IMAX-Version von dem Film, wo bei zwei Szenen das Bildformat sich auf IMAX ändert.
Ja, das ist aber tatsächlich machbar, weil bei Anime wird ja sehr viel beim Filmen, in Anführungszeichen, gemacht. Ne? Wird ja sehr viel von den Zeichnungen wird abgeschnitten und in die Bildkomposition gerückt. Das kann man also nochmal neu machen. Das ist aber dann viel Arbeit und diese Szenen sind dann halt merklich anders als im Original, kann ich mir vorstellen.
Ja, würde ich mich auch interessieren tatsächlich, wie die dann aussehen. Ein Anime im IMAX-Format zu sehen, wäre sicherlich auch interessant. Aber ja, Demon Slayer jetzt 9 Monate, wann lief das jetzt einfach im Kino?
Das ist pervers, ne?
Ja.
Aber was es eingenommen hat, ist auch pervers. Die, meine Güte, wie viele Filme, die davon machen können jetzt, von dem ganzen Geld?
Ja, wir sind jetzt bei knapp 40 Milliarden Yen. Ist nicht schlecht.
Ja.
Auch noch ins Kino dieses Jahr kommen wird Sekiro, No Defeat. Da gab es jetzt einen neuen Trailer, sowohl auf den YouTube-Kanälen von Kadokawa wie auch von Crunchyroll, die das Ganze ja streamen werden. Dass das ein Kinofilm tatsächlich wird, beziehungsweise so 100%, ob das jetzt ein Kinofilm ist, bin ich mir jetzt auch immer noch nicht. Es wird auf jeden Fall im Kino veröffentlicht in Japan.
Mhm.
In diesem Jahr. Da gab es jetzt einen wirklich tollen neuen Trailer und oh mein Gott.
Ja.
Oh mein Gott.
Der sieht wirklich gut aus.
Das ist krass. Also das ist krass. Das ist wirklich krass, was hier passiert. Es ist so kreativ und bonkers. Es sind so interessante Szenen irgendwie drin, wo diese Katze in 1000 rote Fische zerfällt und wo dieses Schwert hin und her wackelt und die Protagonistin das greift. Und oh mein Gott, die Hintergründe werden teilweise so krass abstrakt, dass man sie kaum noch erkennt. Das ist geil. Das ist von Freaks für Freaks und ich bin Freaks.
Und ja, es sieht auf jeden Fall sehr cool auch aus. Ja, das ist die Sorte von Anime für Erwachsene, die du allen Leuten zeigen kannst, die doch die Nase rümpfen bei dem Kinderkram, ne?
Ich bin da sehr, sehr, sehr gespannt drauf. Ich finde zwar nach wie vor, ne, das Studio dahinter, QZilla, nicht unbedingt cool mit ihrem Web3 und AI-Gedöns, aber hier sind sehr, sehr krasse Leute dran beteiligt, die diesen Anime auch schon sehr, sehr lange in Arbeit haben. Sind auch hier irgendwer unter den Synchronsprechern, der hier drin vorkommt, ist, glaube ich, auch schon vor einer ganzen Weile gestorben, weil die Aufnahmen wirklich schon vor Ewigkeiten gemacht worden sind. Also ganz interessant, ganz, ganz interessant, bin ich sehr gespannt drauf. Irgendwann dieses Jahr halt in Japan in den Kinos und dann auch auf Crunchyroll.
Gut, ich wünschte mir, wir könnten einfach mal die verdammten Studios vergessen, weil es sind ja nicht die Studionamen, die den Anime machen. Es sind ja die kreativen Köpfe, aber es ist halt ein bisschen schwieriger zu sagen, ne, diese 20 verschiedenen Leute machen den, als einfach zu sagen, dass diese Produktion unter diesem Studium.
Ja, ne?
Leider Gottes.
Dann, es gab auch einen ersten kleinen Teaser für den Anime zu Hida Yasumi. Der zeigt ehrlich gesagt nur ein Poster, was halt so langsam entsteht, aber das ist auch okay. Wir haben zumindest dafür jetzt ein paar Infos bekommen. Und zwar soll das im Januar 2027 der Anime an den Start gehen und wird gemacht bei Production Plus H unter der Regie von Kei Suisawa, der zuletzt die Fate Grand Order, The Movie, Divine Realm of the Round Table Camelot-Filme Regie geführt hat, die halt auch sehr, sehr krass aussehen. Zusammen mit Naoyuki Asano als Character Designer, der halt auch ein sehr guter Animator und Character Designer ist und ja zuletzt den Special Evangelion-Film über Asuka-Regie geführt hat.
Mm-hmm.
Ja, bin ich mal sehr gespannt. Ich hoffe, dass dann dieses Poster, was hier im Teaser so gezeigt wird, dass das die Direktion ist dann dafür, wie der Anime aussehen soll, so sehr comichaft, so fast schon französisch.
Ja, du, wenn ihr den Anime genauso aussehen lässt, dann kriegt ihr von mir Kekse gebacken, ne? Es ist wunderbar. Das ist so handgezeichnet, so leicht skizzenhaft. Du siehst wie bei einer Zeichenfeder die unterschiedlichen Dicken von den Linien. Du hast dieses schöne Wasserfarben-Kram für die Hintergründe. Wenn der Anime genauso aussieht, dann gibt's Bonuspunkte.
Ja, bin ich mal sehr gespannt. Halt, ist auch einfach eine tolle Prämisse, so über einen Protagonisten, der erst 29 ist, so noch nichts im Leben erreicht hat, aber trotzdem glücklich ist. Und alle in seinem Umfeld mit seiner Glücklichkeit versucht anzustecken.
Jo.
Toll und wholesome.
Nice.
Dann Anfang nächstes Jahr. The World is Dancing hat noch einen neuen Trailer bekommen, die neue Serie bei Cygames Pictures. Und die hat uns jetzt verraten, dass die Serie im Juli an den Start gehen wird. Auch hier bin ich auch sehr, sehr gespannt. Auch dieser Trailer sieht wirklich, wirklich gut aus. Oh mein Gott. Freue mich auch über Anime, die halt in dieser sehr frühen japanischen Epoche so rund ums Jahr 1000 halt gesetzt sind. Weil wir da nicht so viel von haben.
Ja, aber das ist tatsächlich ein bisschen später, glaube ich. Das ist nach der Heian-Zeit. Ich glaube, das ist sogar zu dem Zeitpunkt, wo die zwei Höfe gegeneinander kämpfen.
Ja, es ist in 1374.
Ja, das könnte dann sein. Ja. Krasse Sache. Gibt's wirklich nicht viel.
Und halt geht halt eben um eine spezielle künstlerische Ausdrucksform, um eine spezielle Form von Tanz und Theater, wo ich no.
Ja. Das ist extrem kompliziert, der Kram. Das ist auch für die meisten Japaner ist das ein verschlossenes Buch. Sie gehen nur hin, weil es Kultur ist. Und ich habe auch eine No-Vorstellung in live mal gesehen. Es ist dieser Gesang, wo du kein einziges Wort drin raus verstehen kannst, dieser hohe. Oh. Und es ist halt keine wirkliche Musik. Es ist diese von so kurzen Klacken und Trommeltönen unterbrochene Tanz, weißt du?
Mhm.
Vielleicht hast du es bestimmt schon mal gesehen in irgendeinem Anime oder so, aber es ist so,
kann sein.
Ist eher wie so eine religiöse Zeremonie.
Ja, auf jeden Fall auch wieder sehr interessantes Setting für sowas. Und dann haben wir noch The Frontier Lord Begins with Zero Subjects, einen neuen Trailer. auch verraten, dass das jetzt im Juli dann rauskommen wird. Und ja, also wir hatten schon mal drüber gesprochen, als angekündigt wurde, die Prämisse von einem Ritter, der halt irgendwie Krasses geleistet hat und deswegen von seinem König ein Land versprochen bekommt. Und dieses Land stellt sich halt raus, ist einfach nur ein leeres Grasland. Dann geht er dahin und ist erstmal irgendwie enttäuscht und schläft ein und wird aufgewacht von, ja, Einwohnern. Und das Ganze sieht mir, wie ich das auch schon beim ersten, bei der Ankündigung vermutet hatte, als da erste Bilder rausgekommen sind, erinnert es mich sehr an an Tibet, so an tibetanische Ureinwohner. So auch von der Klamotte, die die Figuren haben, also gerade was die Protagonistin trägt und was auch ein männlicher Nebenfigur trägt, dieses Stoff, das auch nur über eine Schulter gebunden ist, ist was sehr speziell Tibetanisches.
Es ist lustig, das Design ist wirklich faszinierend, ne? Unser Held, ein großer, muskelbepackter Wikinger mit Narben und Bart. Und dann diese, ja, aus dem fernen Osten, diese Kultur, plus Fantasy-Zeugs mit Hörnchen und Öhrchen und etc. alles zusammen. Wilde Sache. Cooles Design.
Ja, also tatsächlich gar nicht erstmal so uninteressant, der jetzt halt, ne, der dann sicherlich versucht, dann irgendwie jetzt dieses Land zu kultivieren, dann wahrscheinlich im Einklang mit den Ureinwohnern. Finde ich cool. Also, nette Sache eigentlich.
Es wäre cool, wenn er halt seine Vorstellung von Bauern, von Farmland mit dann so Nomadenkultur zusammentrifft. Aber hey, vielleicht sollte ich mir nicht so viel erwarten. Aber in dem Trailer, in dem Poster, da hat er so eine mongolenmäßige Hütte.
Ja, ne? Ja, so sieht's aus. Deswegen. Als wäre etwas, was halt sehr schnell an- und abgebaut werden kann auch.
Ja, bin ich mal gespannt.
Dann, wir haben, wie ich das am Anfang gesagt habe, leider ein paar Todesmeldungen heute und gleich 3 Stück.
Oje.
Ja, es ist sehr, sehr traurig. Und wir haben einmal Masako Ikeda. Die ist im Alter von 87 gestorben und ist vor allem für ihre Performance als Metal in Galaxy Express 999 bekannt, beziehungsweise im Harlock-Universum generell.
Jo. Das ist auch eine Riesenrolle, ne?
Ja, hat sie über Jahrzehnte wirklich gesprochen, noch bis zuletzt in 2011 das letzte Mal Metal vertont. Und halt nun mal angefangen in den 70ern. Hat nicht so viel anderes abseits davon gemacht, so in ein paar der World Masterpiece Theater Anime hat sie die Narrator so von der Geschichte gesprochen, wie in Before Green Gables und auch in Romeo's Blue Skies. Und halt so auch noch bekannter dürfte sein, dass sie den Phoenix gesprochen hat in Tezukas Phoenix in der 80er OVA. Und ja, das ist irgendwie sehr schade. Also gerade wir hatten zuletzt den Composer von Galaxy Express 999, der gestorben ist. Jetzt die Hauptstimme dahinter, hinter dem Franchise. Es ist so setzt sich dieses Gefühl an von jetzt ist halt so die Zeit, wo diese Leute einfach so alt werden, dass das jetzt leider passiert.
Ja klar, so die war auch fast 90, ne? Jetzt über 80, ne? Ja. Ist halt so, die Generation, die wechselt rüber.
Dann haben wir die Synchronsprecherin Yuki Maeda, die im Alter von 52 leider erst Anfang März gestorben ist. Sie hat 2 Wochen davor angekündigt, dass sie aufhören wird mit Synchronsprechen, weil sie an einer sehr schlimmen Form von Krebs gelitten hat und ja, 2 Wochen später nach ihrer Ankündigung ist sie dann leider schon verstorben. Mit 52 viel zu früh. Krebs ist so eine Drecksau.
Ja,
und
du. Die Welt wird eine bessere Welt, wenn wir das einmal besiegt haben, diese Scheißkrankheit.
Oh ja. Sie, ja, war auch auf Social Media relativ aktiv und hat so über ihr Leben und ihre Krankheit und sowas dort gepostet. Sie hat jetzt keine so vielen großen Rollen irgendwie gesprochen. In dem Kojima Musou-Franchise hat sie 3 Figuren gesprochen. Das ist so ein edgy Fighting-Game, was halt auch ein paar Anime-Adaptionen bekommen hat. Und sie hat auch unter einem Pseudonym in ein paar Hentai-Hauptfiguren gesprochen. Und ja, keine so präsente Rolle für uns Westerner. Ich glaube, ein paar Puyo Puyo-Fans dürften sie noch kennen, dann als die Stimme von Ferdi, die sie das ganze Franchise über gesprochen hat. Aber mit 52 halt, wie gesagt, leider wirklich viel zu früh von uns gegangen.
Ja.
Und dann haben wir noch einen großen Regisseur mit Tsutomu Shibayama, der auch Anfang März an Lungenkrebs von uns gegangen ist, im Alter von 84. Shibayama ist schon sehr, 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 sehr lange in der Anime-Industrie. 1963 Toei Doga beigetreten, noch bevor es Toei Animation hieß, und da war dann gerade mal 22 Jahre alt und hat sein eigenes Studio später gegründet in 1978, was auch bis heute noch sehr aktiv ist mit Aijado, und hat sehr viele Doraemon-Sachen Regie geführt. Also er war der Regisseur von dem Doraemon-Franchise für so circa 20 Jahre. Da hat er die TV-Serie als so der Chief Director Regie geführt und hat auch wirklich unglaublich viele Doraemon-Filme Regie geführt. Der letzte war 2004, Doraemon The Movie, Nobita and the One-Yan Space-Time Odyssey.
Meine Güte. Also die meisten Sachen, die er gemacht hat, ist für uns nicht so interessant, weil weniger Leute, die Fans geworden sind hier im Westen, kennen Chibi Maruko-chan oder Doraemon. Wir kennen es zwar vom Namen, aber wir sammeln es halt nicht. Ne?
Chibi Maruko-chan hat er auch in den 90ern dann 2 Jahre Regie geführt. Aber worauf du sicherlich gerade hinauf wolltest, was in Deutschland dann eine sehr große Rolle auch spielt, ist Ranman Halb. Hat er die erste Staffel Regie geführt.
Meine Güte. Wenn du es überlegst, der hat die ganze verdammte Anime-Geschichte mitgekommen, ne? Und hat an 2 der größten Animes aller Zeiten lange gearbeitet. Chibi Maruko-chan und Doraemon sind einfach gigantische Monster. Das ist zwar für uns Fans, für die ganzen Sammler von modernen Anime nicht so wichtig, aber die Einschaltzahlen von dem Kram, wie das sich verkauft hat, da kann Demon Slayer in die Röhre gucken.
Also noch.
noch. Trotzdem, ey.
Ja, wirklich ein Meilenstein wirklich in der Anime-Industrie und auch hier wieder kann Krebs bitte einfach gehen.
Ja.
Dann, wir haben noch ein paar News abseits vom Rest, und bei Crunchyroll gibt's zweierlei Ärger. Der erste Ärger ist ein Class-Action-Lawsuit. Denn Crunchyroll wird vorgeworfen, gegen die Video Privacy Protection Act in den USA verstoßen zu haben, indem sie einer Third Party namens Brace Inc., eine Firma, eine Marketing- und Analysefirma, Daten rübergespielt haben. Und zwar halt nicht einfach nur irgendwelche Werbedaten, sondern auch Sachen, die ganz klar laut dem Video Privacy Protection App verboten sind, in Form von eindeutigen Usernamen und E-Mail-Adressen.
Ui, ui, ui. Okay, was krass ist, wir viele zynische Menschen, so wie ich, haben uns eigentlich daran gewöhnt, dass die Gesetze zwar da sind, aber selten die großen Firmen auf die Finger bekommen. Und wenn, dann kriegen sie halt nur einen Tadel. Deswegen bin ich immer sehr positiv überrascht, wenn sowas kommt.
Ja, es ist gut, dass sich Leute für sowas auch noch weiterhin einsetzen und versuchen. Ich meine, wir wissen, bei den USA ist es immer war noch so eine Sache, ob sowas dann, wie sehr sowas abgestraft wird. Und 2500 US-Dollar per Violation werden hier gefordert. Ob das dann jede einzelne Person irgendwie eine Violation ist oder wie genau das gewertet wird, weiß ich nicht. Aber ja, es wird halt nicht einfach nur dann im Prinzip, also das große Problem hier dran, eine Sache, die eigentlich legal ist, ist halt so, Daten an solche Firmen weitergeben, mit wie viele Leute schauen das und das und sowas.
Ja.
Und dafür ist das Brace eigentlich da, dass die dann halt Werbung auf anderen Seiten und sowas schalten können. Aber hier, wie gesagt, ist das spezifische Problem, dass eindeutig identifizierbare Nutzerdaten mitgeschickt worden sind. Und das sollte halt eigentlich nicht sein.
Mann, ey, das wird uns irgendwann noch böse in den Arsch beißen, ne? Besonders mit den ganzen großen Firmen, die sich so richtig die Finger lecken nach der Idee von Überwachung durch KI. Ne? Das, oh Mann, wenn man da irgendwie nachbessern muss später als Gesetzemacher, dann hat man da eine Riesenbaustelle.
Ja. Bei Crunchyroll auch die nächste Baustelle ist ein nächster Massenlayoff ungefähr. Also es wird von Screen Rant angegeben, dass die aktuellen, dass am 10. März neue Layoffs bei Crunchyroll passiert sind, auf dem Scale ungefähr so an der Größe ein Achtel bis ein Siebtel von der Größe von den Massenlayoffs, die es letzten August gegeben hat, wo wirklich sehr, sehr, sehr viele Leute bei Crunchyroll international gefeuert worden sind.
Willkommen in der guten alten Zeit der Entschädigation. Weil es nicht so, dass Crunchyroll kein Geld macht und aus Versehen jetzt sich verrechnet hat. Nee.
Nee, es ist eine Firmen-Restructuring ist wohl im Prozess. Vor allem, was die E-Commerce-Strategie angeht, sollen hier keine Cost-Cutting-Measures sollen hier an den Start gehen, sondern die Firma wird restrukturiert. Und deswegen sind vor allem Leute aus HR- und E-Commerce-Bereichen gefeuert worden.
Das ist so dämlich, weißt du. Wir sparen keine Kosten ein. Nein. Was denkst du, warum du Leute entlässt, die du brauchen kannst? Ja? Schwatz.
Gleichzeitig ist ein Real, ist auf einer Seite, die Real Estate vom Markt listet, ein Warehouse aufgetaucht in Iowa, das bisher das Warehouse von Right Stuff war, die Crunchyroll letztens aufgekauft hat.
Ja.
Und jetzt halt nun mal im Besitz von Crunchyroll ist. Und dieses Listing zeigt halt an, dass Crunchyroll noch eigentlich ein Leasing bis 2030 hätte, aber das bereits zum Kauf steht. Das heißt, sehr wahrscheinlich, Crunchyroll schmeißt halt einen Haufen physischer Stuff raus. Also hier geht es sehr wahrscheinlich darum, dass so, ne, das Discs und so dieses Warehouse halt geleert werden und dann halt wahrscheinlich auch in Zukunft weniger Discs generell produziert werden sollen und sowas.
Ja, weil wir wollen die Leute natürlich auf digital festnageln. Es ist immer dieselbe Scheiße. Wenn du einfach den Markt stark genug beherrschst, dann kannst du einfach anfangen zu drücken. Du sparst vorne und hinten Kosten. Ist dir scheißegal, ob dein Dienst dadurch den schlechtesten Dienst auf dem ganzen Markt da gibt, ist dir, solange nur genug Leute da sind. Und das wird aber dann nicht ewig passieren, ne? Logischerweise. Jede Firma, die auf Injectification läuft, die verliert Kunden. Automatisch, ne?
Mhm.
Wenn die Kunden nirgendwo anders hingehen könnten, dann wäre das ja, dann wärst du ja fein raus, ne? Dann könntest du ja machen, was du willst. Aber so ist es nicht. Es gibt keine reinen Monopole. Das geht nicht.
Ja. Also muss ich die Leute halt dazu zwingen, dass sie nichts Physisches mehr kaufen dürfen.
Nee.
Ja, schade. Ist jetzt etwas, was jetzt so auf die Weise erstmal nur den US-amerikanischen Raum betrifft, aber das wird dann sicherlich sich auch noch ausweiten, wenn die Strategie funktioniert.
Sie funktioniert eine Weile lang. Sie bringt eine Weile lang eine Menge Geld, das ist erwiesen. Ne? Die ganzen Firmen können damit ihre Kosten reinspielen, die sie ausgegeben haben, um die ganzen Zuschauer und Kunden zu fangen. Ne? Aber die Konkurrenz schläft nicht. Amazon und Netflix drehen richtig kräftig auf. Ne? Muss man aufpassen auf Crunchyroll, nicht, dass sie sich verzetteln und am Ende will keiner mehr Crunchyroll haben, weil es Müll ist.
Dann, wir haben, Kadokawa hat angekündigt, dass sie ein neues, ja, Büro aufbauen namens Studio One Base. Ist ein Production, ein Animation Production Hub wird's genannt, wo dann alle Animationsstudios von Kadokawa zukünftig unterkommen sollen. Dazu zählen Engi, Studio Kadan, Raging Bull, Bellnox Films und Chiptune. Und ja, ich hatte es ja vorhin bei Engi gesagt, die müssen jetzt ihr Studio halt umziehen, denn die sollen halt jetzt in Zukunft in Ikebukuro eben in dieses Studio One Base. Die haben es alle nicht weit zumindest, das sind alles bereits Studios, die in Tokio sind, weil das sind sowieso alle Anime-Studios in Tokio, aber wird sicherlich für den einen oder anderen vielleicht einen Umzug mit sich bringen oder eine längere Bahnfahrt am Morgen. Aber generell finde ich die Idee nicht unbedingt so schlecht, so dass alle Anime-Studios im selben Raum zu haben, damit diese sich eben die Produktion teilen können und die Qualität, die Leute teilen können und Wissen teilen können und so weiter. Das ist sehr im Stile, was Ultra Super Pictures macht, was ja gegründet worden ist von Trigger, Sanziken und ursprünglich Odette, weil die alle im gleichen Büroraum sind, im gleichen Haus sind. Und als Odette dann gegangen ist, ist Litten Films da eingezogen. Deswegen sind die jetzt auch Teil von Ultra Super Pictures. Und die machen halt im Prinzip das Gleiche, so von Informationsabtausch und deswegen ist gerade in den 2010ern waren sehr viele Sanziken-Serien sehr Trigger-inspiriert gewesen. Und ja, hier zwingt Kadokawa das halt jetzt ihren eingekauften Studios so auf.
Ja, kann gut sein. Ich versuche es nicht schlecht zu sehen, weißt du, weil du kannst eine große Familie sein an kreativen Schöpfern, ohne dass du halt die Firmenpropaganda hinten dran hast, die dich dazu zwingt zu sagen, wir sind eine große Familie.
Ja.
Und es macht aber auch Sinn, weil diese vielen Anime-Studios in Tokio, Tokio ist so teuer, was die Miete angeht, ne? Dass es alles zusammenschmeißen hilft auch beim Kostensparen und bei der Logistik, ne? Ach ja, könnte was Gutes sein. Hoffe ich mal, dass es auch gut ausläuft.
Ja, werden wir in Zukunft noch sehen. Soll im Herbst öffnen, das Studio. Bis dahin geht's bescheinlich bei den ganzen Kadokawa-Studios gerade ein bisschen drunter und drüber. Dann noch eine sehr komische Sache, die die Woche passiert ist. Fate Extra Record, das Remake zu Fate Extra, hat auf einmal keinen Publisher mehr und ist auf unbestimmte Zeit verschoben. Ursprünglich sollte Bandai Namco das publishen, und jetzt hat Type Moon bekannt gegeben, dass es da anscheinend Differenzen zwischen ihnen und Bandai Namco gab und sie sich jetzt von Bandai Namco als Publisher getrennt haben und das Spiel halt erstmal auf unbestimmte Zeit verschieben müssen, aber sie wohl noch weiterhin daran arbeiten.
Das ist ziemlich krass, weil wenn, also es ist nicht immer so, aber oft, dass der Verlag, der das rausbringt, der Geldgeber auch ist, ne? Oder einer der Geldgeber. Und boah, also da muss schon böse was im Argen sein, ne? Wenn sie sagen, ja, wir wollen unser Geld nicht mehr.
Ja, es hat mich jetzt auch ein bisschen geärgert, das sollte jetzt dieses Jahr endlich mal rauskommen. Und wenn ich mich recht entsinne, ist Fate Extra damals auch nicht im Westen rausgekommen, auf der PSP. Weswegen ich mich da auch sehr gefreut hatte auf so ein auf dieses Remake. Aber ja, jetzt erstmal nicht. Schade. Nee, ist anscheinend doch im Westen rausgekommen, oder? Ich sehe auf jeden Fall hier englischen Text. Vielleicht ist es aber auch eine Fernübersetzung.
Ja, du, ich kenne mich da nicht so gut aus. Erstens, weil ich die Fate Games nicht gespielt habe seit dem allerersten. Und ich glaube, ich hatte nie eine PSP. Nee, hatte ich nie.
Ich habe tatsächlich sehr viel PSP gespielt. Okay, hauptsächlich habe ich tatsächlich Videos darüber geguckt. Hey. Ich habe es gerade mal nachgeguckt. Ist tatsächlich damals im Westen rausgekommen. Aber meine PSP ist in meinem Elternhaus. Und so langsam, wir wissen halt, dass die Akkus alle aktuell am Sterben sind von PSPs. Ja, also wer weiß, Akkus, wie lange man das noch spielen kann.
Ha, aber wenn die sich genug verkauft hat, gibt es bestimmt einen kleinen Markt, wo Ersatzakkus gebaut werden, ne? Von irgendjemandem.
Vielleicht, habe ich mich tatsächlich noch nicht mit beschäftigt.
Weil Akkus kostet heute auf jeden Fall nicht die Welt.
Ja. Ja, mal sehen, ob sie jetzt dann zu Marvelous als Publisher gehen. Die haben das ursprünglich gepublished, Fate Extra. Und haben ja auch zuletzt die Fortsetzung zu Fate Extra gepublished, also Fate Extella. Und die machen es sich mit den Namen nicht einfach. es ist irgendwie, ist eine komische Geschichte, das so zu sehen, dass die halt einfach sagen, nee, tschüssi Bandai Namco, was schön mit euch.
Ja. Und dann zu Bandai Namco, ne? Ich meine, das sind ja nicht die Kleinen. Ich hoffe, also
ja, nicht unbedingt.
Normalerweise ist dann deine Beziehung nicht mehr so gut, auch in der nächsten Zukunft. Also Bandai Namco so rausschmeißen vor die Tür, das ist schon mal ein Ding, ach du Scheiße, ne?
Zum Glück machen die Anime zu Type Moon Sachen, werden die von Aniplex produziert, dann müssen sie sich keine Sorgen machen. Ja, dann sind wir raus für heute, weil ich merke, ich kann langsam nicht mehr. Oh mein Gott, mir tut alles weh im Hals.
Meine Fresse.
Vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr mehr von uns hören wollt, dann gibt's auch jeden zweiten Mittwoch Anime Slam mit den Anime und Manga, die wir in letzter Zeit geschaut und gelesen haben. Und jeden Mittwoch gibt's auch noch Rolling Sushi mit den Nachrichten aus Japan. Ich leg mich jetzt hin. Tschüss.
Ciao.